Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Mein Name ist Sascha Walleczek. Ich bin vom Beruf Ernährungstherapeutin und hier fungiere ich als eure Ernährungserklärerin. Und heute haben wir wieder mal eine Q&A-Folge, wie das so schön heißt, eine Fragen- und Antwort-Folge. Und zwar habe ich mir jetzt ein bisschen die Fragen rausgesucht zu verschiedenen Kuren, die ihr mir da so schickt. Das werde ich mal beantworten. Und am Ende haben wir eine Frage bekommen zu einem weiteren Superfood, und zwar diesmal der Leinsamen. Okay, fangen wir gleich an mit unserem Hauptthema. Also das sind verschiedenste Fragen jetzt zum Thema, salopp zusammengefasst, Kuren. Die erste Frage ist von der Melanie, die sagt, wie stehst du zu Hafertagen bzw. einer Haferkur? Ist es sinnvoll oder Humbug? Wenn wirksam, kann man einen ähnlichen Effekt auch mit nur einer Mahlzeit pro Tag, zum Beispiel täglichem Haferfrühstück, über einen längeren Zeitraum erreichen? Also die Frage ist, warum macht man eine Kur? Was ist der Zweck von Hafertagen? Und ich muss gestehen, als ich das erste Mal gehört habe, denke ich, was ist denn das für ein Blödsinn? Und zwar wird es eingesetzt für Menschen, die Diabetes Typ 2 haben und die haben ja eine gestörte Blutzuckersteuerung, Blutzuckerkontrolle und haben einen erhöhten Blutzucker. Und denke ich mir, was ist denn das für ein Schwachsinn? Dann gibst du Menschen, die Diabetes haben, tagelang nur reine Kohlenhydrate und das soll helfen. Wieso soll das helfen? Ja. Und aber es ist so, es hilft. Es gibt Studien und wir reden ja eben hier von Menschen mit Erkrankungen und es ist ein therapeutischer Einsatz. Ja, und wie das funktioniert, ist eben nicht die Porridges, die man im Internet sieht, das garantiere ich euch, sondern das wird oft stationär in Krankenhäusern gemacht, aber natürlich nicht nur, aber die Studien, die ich gesehen habe, waren so, und die kriegen ungefähr 1200 Kalorien am Tag, also das ist eine echte Diät, und diese 1200 Kalorien bestehen aus Haferflocken mit Wasser. Man kann mal noch Gewürze rein und Zimt rein, aber nichts, keine Milch, nichts anderes. Das sind Haferflocken und Wasser in diesen Studien. Wenn das ein gesunder Mensch macht, ist das eine Crash-Diät. 1200 Kalorien, einseitig, keine vollständige Ernährung, eine Crash-Diät. Aber eben in diesem therapeutischen Zusammenhang scheint es extrem wirkungsvoll zu sein. Und ich bin keine Ärztin, ich bin in der Prävention tätig, ich arbeite mit gesunden Menschen, die gesund bleiben wollen, aber nicht, um eine ernsthafte Erkrankung wie Diabetes zu behandeln. Und wenn du das versuchen willst und du hast Diabetes oder Vordiabetes, bitte lass es ärztlich abklären, weil alle Ernährungsänderungen, die dann da so eingreifen, die muss man ärztlich abklären lassen und sich betreuen lassen. Also bitte, alle meine Ratschläge hier sind für gesunde Menschen, die nicht krank werden wollen und was da empfehlenswert ist. Und deswegen sind wir wieder bei, warum willst du eine Kur machen, die für Diabetiker ist? Was soll das bringen? Haferflocken sind ein Superfood. Haferflocken sind wunderbar. Ja, die haben ganz viele Vorteile und diese Studien mit den Diabetikerinnen zeigen auch, was ich ganz toll fand, die haben zwei Gruppen. Der eine haben sie quasi eine Ernährung gegeben, die für bei Diabetes empfohlen wird und auch nur 1200 Kalorien am Tag. Und die anderen haben diesen Haferschleim gegessen, 1200 Kalorien am Tag. Und ja, beide haben die Blutwerte verbessert, beide haben abgenommen in ein paar Tagen. Aber bei den Haferflocken-Kandidatinnen waren die Wirkungen viel dramatischer und haben viel länger angehalten. Und dabei ist es gar nicht so sehr gegangen, dass der Blutzucker gesunken ist, sondern dass die danach weniger Insulin gebraucht haben, weil in diesen Studien waren es insulinpflichtige Diabetikerinnen, das heißt Menschen, die Insulin nehmen müssen oder spritzen müssen. Zu diesen Menschen rede ich hier nicht, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung habe und mit Krankheiten nichts zu tun habe und die nicht behandeln kann. Das gehört in medizinische Profi-Hände und nicht in meine. Deswegen, wenn jetzt ein gesunder Mensch sagt, ja, aber wäre das nicht auch gut für mich, Hafertage zu machen, dann sage ich, wofür? Warum willst du eine Crash-Diät machen? Was erwartest du dir davon? Ja. Und wie gesagt, dass es vielleicht die Prädiabetes-Werte vielleicht verbessert, ja, das geht anders auch, ohne dass man so ein extremes Werkzeug in die Hand nimmt, das für Kranke entwickelt wurde. Und Haferflocken sind super. Haferflocken enthalten viele Ballaststoffe, die halten die sogenannten Beta-Glucane, die helfen, sind entzündungssenkend. Sie haben eine relativ niedrige glykämische Last, also lassen den Blutzucker gar nicht so stark ansteigen. Die helfen, Cholesterin im Darm zu binden und auszuscheiden und sind damit cholesterinsenkend. Die haben jetzt für ein Getreide einen relativ hohen Proteingehalt, nur für ein Getreide, sonst nicht, und sind automatisch immer Vollkorn, wie wir sie bei uns kriegen. Also es gibt nicht Vollkorn und nicht Vollkorn-Haferflocken. Und das sind alles großartige Dinge, deswegen ich bin total für mehr Haferflocken und das hat sicher ganz viele gute Effekte auf dein Leben. Und die Melanie fragt, wäre es gut, täglich Haferflocken zu essen? bin total dafür, isst du gerne jeden Tag Haferflocken in den verschiedensten Formen. Den Effekt, den du mit dieser Kur erreichst, also deinen Insulinbedarf, den du dir spritzt, senkst, den Bedarf hast du nicht. Und ob du denn die Blutwerte langfristig so verbesserst, dass sich das gelohnt hat, eine Crash-Diät zu machen, die so einseitig sind, dass du Nährstoffmängel kriegst und dass dein Körper bei einem gesunden Menschen wahrscheinlich in den Sparmodus geht. Und eine Crash-Diät hat immer einen Jojo-Effekt zur Folge. Also die Frage ist, warum wollen wir dieses extreme Ding? Und das ist ein bisschen das Thema von heute, dass immer dieses, aber wäre es nicht besser, ich mache das ganz harte Ding ganz kurz. Und ich denke mir immer, warum willst du das ganz harte Ding machen? Was erwarten wir uns davon? Erwarten wir uns davon, dass wir sagen, okay, ich mache es ganz kurz und ganz hart, dann habe ich ein großes Ergebnis und das heißt immer, immer, immer bei euch abnehmen. Ja, erzählt mir nicht, dass es was anderes heißt. Ja, dann habe ich schnell die 3 oder 4, 5 Kilo weg, damit ich mich im Bikini wohler fühle und dann mache ich einfach weiter. Bei einer Crash-Diät, die nicht ordentlich zusammengestellt ist, geht's danach einfach wieder rauf. Der Körper sorgt dafür, dass es wieder rauf geht. Ja, das bringt dir nichts. Also warum finden wir hart und kurz so super? Oder ist es einfach, das ist diese Askese und harte Dinge, sind wir bessere Menschen? Also ich hinterfrage das immer ein bisschen, was das Ziel davon ist. Ich bin total pro Haferflocken. Ja, aber Haferkuren, Profihände, kranke Menschen, extrem vielversprechende Daten. Dort können sie hin. In die Prävention meiner Meinung nach nicht. Was uns zur nächsten Kurfrage bringt, und zwar, ich habe vor kurzem einen Vortrag gemacht und da kam danach die Frage, was hältst du eigentlich von Saftkuren? Und dann musste ich fast lachen und habe gesagt, die kurze Antwort, ihr könnt euch es wahrscheinlich schon denken, die kurze Antwort ist nichts. Ich halte nichts von Saftkuren, aber ich möchte ein bisschen ausholen und es ein bisschen wieder erklären. Also erstmal, warum? Was ist das Ziel von einer Saftkur? Außer, dass ihr fastet und Fasten hat halt bei uns sowas moralisch gut ist, weil Verzicht ist eine Tugend und Völlerei ist eine Todsünde. Ich glaube, es kommt ein bisschen aus daher und eben dieses, wenn ich es ganz hart mache, dann werde ich ganz toll belohnt, weil ich ganz brav war und dann habe ich ein schnelles Ergebnis. Ja, aber so funktioniert halt der Körper leider nicht. Ja, der Körper wehrt sich gegen extreme Veränderungen. Also, wenn das Ziel ist abnehmen, kannst du es vergessen, es ist eine Crash-Diät mit Mängeln, die funktioniert nicht. Dann wird immer Entgiftung unter Anführungszeichen hinter dem Ofen hervorgezogen. Entgiftung zu unterstützen, finde ich eine großartige Idee. Leider macht man das nicht mit Säften. Also wenn wir von Säften reden, rede ich jetzt von Gemüsesäfte in Kombination wahrscheinlich mit Fruchtsäften. Weil nur Gemüsesäfte, nur Selleriesaft, nur Gurkensaft zu trinken über Tage ist hart. Ja? Und selbst wenn es das wäre, also es wird wahrscheinlich, sage ich mal, mit Obst- oder Karottensaft gemischt sein, und damit wir uns klar sind darüber, worum wir reden. Wenn es weniger als das ist, wenn es jetzt nur noch Tees sind, dann reden wir einfach von Fasten. Das bringt seine eigenen Probleme mit sich. Aber okay, reden wir mal von einer Saftkur, Gemüse- und Obstsäfte für die Entgiftung. Die Entgiftung funktioniert im Körper permanent und immer, sonst würdest du sterben. Und die braucht Nährstoffe, sogenannte Kofaktoren. Und die Kofaktoren müssen da sein, damit dieser Prozess abläuft und die werden dabei verbraucht. Und in der Leber gibt es 2 Phasen der Leberentgiftung, vereinfacht genannt Phase 1 und Phase 2. Und gerade die Phase 2 braucht Schwefel und Eiweiß, damit sie funktioniert. Und was ist in Säften nicht drinnen? Richtig, Schwefel und Eiweiß. Also die braucht noch viele andere Vitamine und Mineralien. Das waren nur die 2, die man so die deutlichsten, wo man sagt, weit und breit kein Fitzel Eiweiß. Du hast keinen Eiweißspeicher im Körper. Das heißt, du musst jetzt, um das Zeug zu entgiften, irgendwoher das Eiweiß holen, aus Muskeleiweiß, irgendwo wird was abgebaut, weil du hast keinen Speicher. Aber den Schwefel hast du sowieso nicht gekriegt. Und jetzt könnte es sein, dass das langsamer vor sich geht, als es sollte. Und wenn wir anfangen zu fasten und sehr wenig Kalorien zu uns nehmen, dann werden Schadstoffe im Körper mobilisiert, weil viele von denen im Fett gespeichert sind. Und das kann man messen und das passiert auch. Und jetzt haben wir sie mobilisiert mit unserer Saftfastenkur. Und jetzt ist das Zeug, das sie verpacken soll und ausscheiden soll, nicht da. Und das wurde zumindest in Tierstudien gezeigt, wird beim Menschen jetzt alles viel anders sein. Dann ist es mobilisiert, schwimmt herum, es kann nicht verpackt werden. Und dann wird es woanders eingelagert und vielleicht an einer problematischeren Stelle. Vielleicht im Gehirn, das wäre zum Beispiel auch sehr fett. Ja? Und das sind so Sachen, die wissen wir nicht, außer dass die Tierstudien in die Richtung deuten. Selbst wenn wir das jetzt verpackt hätten in dieser Leber, die Fettlöslichen gehen mit der Galle raus und dann wird diese Gallenflüssigkeit in der Gallenblase gesammelt. Und wenn wir was Fettes essen, quetscht die sich zusammen und entleert sich in den Darm und dann gehen diese schön verpackten Schadstoffe mit diesen Gallensäften mit hinaus. Und was tun wir nicht bei einer Saftkur? ausreichend Fett essen, weil du brauchst dann zu einer Mahlzeit mindestens ungefähr 11 bis 14 Gramm. Das sind 3 Teelöffel Öl. In den meisten Saftkuren nicht drinnen und schon gar nicht mehrmals am Tag. Das heißt, deine Galle entleert sich nicht so, wie sie sollte. Diese Giftstoffe bleiben, kommen da nicht raus. Selbst wenn wir sie in den Darm, die schaffen es jetzt in den Darm, ja, und da sind sie verpackt. Und jetzt brauchen wir Ballaststoffe, damit sich das zügig hinaus bewegt, damit vor allem die Bakterien an dem Dickdarm nicht anfangen, das Zeug wieder auszupacken, zu dekonjugieren, sagt man. Das heißt, es wird wieder ausgepackt und wenn es ausgepackt im Darm liegt, dann holt sich die Leber das Rup mit dem Blut wieder zurück und so recyceln wir unsere Schadstoffe die ganze Zeit. Und bei einer Saftkur, egal wie viel Obst- oder Gemüsesäfte du machst, ist nichts davon drinnen, das diesen Prozess unterstützt. Weder das Fett, noch die Ballaststoffe, noch die Proteine, noch die verschiedenen Mineralien, die du brauchst. Und deswegen sehe ich noch keinen positiven Zweck für eine Saftkur, außer dass du glaubst, du kriegst irgendein Mitarbeitssternchen. Fürs Abnehmen ist es eine Crash-Diät. Mit all den Nachteilen einer Crash-Diät. Du hast außerdem garantiert währenddessen einen schweren Mangel, weil, wie gesagt, Proteine sind essentiell. Wir müssen sie täglich essen. Es gibt die sogenannten essentiellen Fette. Die sind essentiell. Die brauchen wir. Die sind da auch nicht drinnen. Wenn du es über mehrere Tage machst, überleben du es, dass der Mensch überlebt viel. Ja? Aber die Dinge, die du brauchst, damit dein Körper optimal funktioniert, sind da nicht drinnen und es wird auch nicht dadurch verbessert. Und das ist immer für mich das Wichtige, was versucht man denn hier zu erreichen eigentlich? Außer, wie gesagt, den heiligen Stein und das Mitarbeitssternchen für die Härte, die wir unserem Körper angetan haben. Und deswegen, oft ist es so, dass ich sage, ja, aber das ist so natürlich, das Trinken ist gesünder. Warum kann man die Nährstoffe nicht kauen? Warum ist es eben, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass wir glauben, dass Säfte gesünder sind, weil wenn wir Säfte vom Obst nehmen oder auch Gemüse und wir pressen es aus, dann haben wir praktisch alle Ballaststoffe und ganz viele von den wichtigen Nährstoffen schmeißen wir weg. Und wir trinken nur den kläglichen Rest mit was immer da an Zucker drinnen war. Und sobald du Fruchtsaft machst, also auspresst, und es ist völlig egal, ob das Direktsaft und frisch oder wie auch immer selbstgemacht, selbst angebauter Apfel ist, für die WHO, die sagt, der Zucker, der jetzt im Saft ist, ist für deinen Körper genau gleich wie der in einer Limonade ist, also im Sinn von Cola ist oder in einer anderen Limonade. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist jetzt für den Körper keinen Unterschied mehr und zwar, weil wir es ausgepresst haben, weil wir den Saft aus der zellulären Matrix rausgeholt haben. Wenn wäre nämlich in der zellulären Matrix der Frucht noch drinnen gewesen, wir würden es essen und kauen und runterschlucken, ist es für den Körper was ganz anderes und es kommt jetzt mit Ballaststoffen daher. Also auch eine reine Obst- und Gemüsekur, ja, da fehlt mir noch immer der Schwefel und das Protein und die Fette, aber wäre schon eine Steigerung zur Saftkur. Also ich kenne noch immer kein Argument für eine Saftkur. Wenn ihr ein anderes Argument habt, dann gerne her damit, dann schaue ich mir das an und überlege mir das. Ich habe noch immer keinen Grund gefunden, warum irgendein Mensch eine Saftkur machen sollte. Aber das ist nicht das Ende unserer Kurfragen. Die Christa hat eine ganz lustige Frage gestellt. Also ich fand es lustig. Sie sagt, ich habe erst kürzlich von Sardinenfasten gehört. Kannst du dazu was sagen? Ich musste nachschauen. Ich hatte von Sardinenfasten noch nicht gehört. Aber ich kenne den, also ich weiß von den Menschen, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne den Menschen, der das scheinbar populär gemacht hat. Das ist der Dr. Nick Norwitz. Das ist ein, der ist auch auf YouTube, ist ein Wissenschaftler aus Amerika. Ich glaube Stanford, bin nicht sicher. Und das ist ein wirklich toller Wissenschaftler. Man muss aber dazu wissen, er kommt aus der Keto-Ecke. Also er ist ein Verfechter von ketogener Ernährung und da liefert er sich regelmäßig wirklich lustige Clinches mit anderen Wissenschaftlern, zum Beispiel mit dem Dr. Lane Norton, dem BioLane, der pro Kohlenhydrate ist und jetzt gegen Kohlenhydrate. Und da sollen sich diese Wissenschaftler auf dem Niveau sich das ausdividieren. Auf jeden Fall ist er eben schon sehr lang ketogen und wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte er auch Probleme mit seinem Cholesterinspiegel. Und der hat jetzt sich aus verschiedenen Studien hat er sich herausgesucht und hat sich überlegt, dass man eben, dass Sardinen ein extrem wertvolles Nahrungsmittel sind und da gibt es eben interessante Dinge, zu denen ich gleich kommen werde. Und dann hat er beschlossen, dass er nur noch Sardinen isst. Er hat es, glaube ich, 4 Monate gemacht, was ich noch immer unvorstellbar finde. 120 Tage, das sind doch 4 Monate. 120 Tage lang hat er es gemacht und sagt, er hat pro Monat, Achtung, Achtung, 1000 Dosen Sardinen gegessen. Es sind so 10 Dosen am Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kann gar nicht so gesund sein, dass ich das 3 Tage lang mache. Ich bringe es kaum einen Tag zusammen, weil am zweiten Tag stehe ich vor dieser Sardinendose und sage, Entschuldigung, aber ich kotzt euch das jetzt gleich auf den Tisch. Also ich kann es dann nicht mehr sehen. Und ich fände es sehr schade, mir ein Lebensmittel so zu verderben, dass ich nicht mehr sehen kann. Der Mann ist viel härter im Nehmen, als ich es bin. Der hat das durchgezogen, scheinbar 4 Monate, und hat eben pro Monat 1000 Dosen Sardinen gegessen und hatte extrem gute Erfolge damit. Also, warte, ich muss was zitieren, das habe ich mir aufgeschrieben. My body fat dropped to 7% and my Omega-3 levels broke the scale. Also, der war nie übergewichtig, aber jetzt hat er nur noch 7% Körperfett gehabt. Und das ist halt dann bei einem Mann, das ist die Menge, wo du dann schon die Bauchmuskulatur siehst, ein Sixpack hast. Und das hat ihm halt gefallen. Und das ist sicher auch okay. Und der war ja davor weder übergewichtig noch ungesund, aber das ist jetzt halt so ein, wie heißt es heutzutage? Looks Maxing, glaube ich, heißt es. Und my Omega-3 levels broke the scale. Also, seine Omega-3-Werte waren höher, als die Skala erlaubt hätte. Und das findet er jetzt super. Und ich bin nicht sicher, ob das super ist. Weil es ist so, wie alles im Leben und in der Ernährung, ist es so, dass das moderate Gleichgewicht meistens das Beste ist. Ja, wir brauchen eine Menge an Wasser, damit wir nicht verdursten. Und verdursten ist ein echtes Problem. Aber du kannst dich mit Wasser auch umbringen. Und zwar relativ schnell. Die Wasservergiftung kann tödlich sein. Also da gibt es ein Maß, wo Wasser wahnsinnig wichtig ist, total essentiell fürs Überleben. Wir brauchen es jeden Tag, die richtige Menge ist wichtig und dann gibt es eine Menge und ein bisschen zu viel wird wurscht sein und dann gibt es die Menge, wo es dann, wo du langsam sagst, jetzt wird es langsam gefährlich und dann irgendwann bringst du dich um. Und ich bin nicht überzeugt davon, wahrscheinlich weiß der Herr Dr. Norwitz sehr viel mehr über Omega-3 als ich, aber ich muss eine Geschichte aus meiner Ausbildung erzählen. Also das ist jetzt über 25 Jahre her und in meiner Ausbildung haben wir uns so ganz am Anfang im ersten Jahr uns so gegenseitig beraten, um eben das zu üben. Ja, und dann hat halt ein Kollege von mir, hat mich beraten und dann hat er gefunden, aus irgendeinem Grund, ich brauche mehr Omegas. Und zwar eine bestimmte Omega-6-Säure, aber das ist egal, weil die ist eben auch blutverdünnend und das ist das, was Omega-3 auch ist, blutverdünnend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hilft's nichts, schadet's nichts, probier mal aus. Und es waren so 2-3 Gramm am Tag, glaube ich, waren das und die habe ich genommen. Und um das ein bisschen abzukürzen, ich habe mich ein bisschen geschnitten, als ich mir die Beine rasiert habe damals, und es war ein winziger Schnitt. Also ich sag nicht einmal Stecknadelkopf, große Wunde. Und wer sich schon mal Beine rasiert hat mit warmem Wasser, weiß, das blutet leider ewig. Habe ein Pflaster drauf gemacht, alles gut und bin weg. Und dann am Nachmittag war ich in einem Buchgeschäft, werde ich nie vergessen, und denke mir, mein linkes Bein ist irgendwie kühl. Und ich hatte eine schwarze Hose an, deswegen habe ich es nicht gesehen, und schaue runter und stülpe das Hosenbein rauf und unter diesem Pflaster mit diesem 2 mm Schnitt hat es scheinbar seit 8 Stunden durchgehend so raus, ich sag mal, rausgesaftelt. Es war jetzt nicht Blut, aber dieses wässrige Lymphzeug, das da rausrennt. Und es hat nicht aufgehört. 8 Stunden später ist es noch immer geronnen. Und ich werde es nie vergessen und habe mir gedacht, bah, du, also diese Sache mit der Blutverdünnung von den Omegas, das muss man schon im Hinterkopf behalten, ja. Also man kann nicht hergehen und den Leuten einfach sagen, ja, 4 Gramm sind super, 8 Gramm sind besser, 12 Gramm sind doch auch toll. So, der Mann hat, ich habe es mir nicht ausgerechnet, aber 10 Sardinendosen am Tag, 1000 im Monat, der hat mehr Sardinen gegessen als irgendein Mensch jemals in der Geschichte der Menschheit. Kein Mensch hat das jemals so gemacht und hat nur ausschließlich von dieser einen Nahrungsquelle so viele, seinen kompletten Kalorienbedarf gedeckt über 4 Monate. Niemand. Und es ist bei ihm gut gegangen, aber Omega-3-Fettsäuren sind nicht nur blutverdünnend, sie sind auch in jeder Zelloberfläche drinnen. Was passiert denn da, wenn jetzt diese Zelloberfläche durchlässiger, weil flexibler wird, weil das ist das, was Omega-3 machen. Die machen Sachen quasi weicher und durchlässiger, vereinfacht. Und gesättigte Fette versteifen die Dinge. Ja, was passiert denn, wenn er so weit über der Skala ist, dass er die Skala gesprengt hat? Ist das wirklich super? Hat er das gerade überlebt? Ist es langfristig schädlich? Kein Mensch weiß es. Er auch nicht. Und er stellt es aber so hin, als wäre es was Lobenswertes. Und ich finde es toll, die Selbstversuche soll er machen. Ich finde es großartig. Soll irgendjemand machen. Traue ich mich, das jetzt jemandem zu empfehlen und sage, so geht Sardinenfasten, probier das aus. Vielleicht hast du einen Autounfall und verblutest, aber ist ja nicht mein Problem. Würde ich mich nicht trauen und das ist eine brutal einseitige Ernährung. Jetzt kommen wir wieder zu, sollte man fasten, sollte man nicht fasten. Dazu habe ich eine Meinung, die ist nein praktisch. Wenn du jetzt schon dir irgendwas aussuchst und sagst, ja, aber ich will ein bisschen so eine, ich brauche ein paar härtere Tage in meinem Leben. Ja. Erstens mal, ich habe Stoffwechsel SOS, das ist ein Fastenprogramm, wo man einen Tag fastet und einen Tag isst. Das ist ganz bewusst nach einem gewissen Kriterien zusammengestellt, um eben diesen Sparmodus, die ganzen Probleme, die eine Crash-Diät mit sich führt, um das zu vermeiden. Das gibt's, wenn du das brauchst. Aber wenn du aus irgendeinem Grund sagst, ich will Sardinenfasten ausprobieren, das klingt so toll, dann spricht wahrscheinlich nichts dagegen, wenn du 3, 4, 5 Tage lang nur Sardinen isst. Ich möchte echt sehen, wie lange man das aushält, jeden Tag 10 Dosen Sardinen zu essen. Aber auch hier wieder, Sardinen sind ein großartiges Nahrungsmittel. Aber bei der Recherche zu dieser Folge ist mir auch diese großartige Studie untergekommen. Und zwar war das in Spanien, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die haben 152 Frauen, jetzt muss ich nochmal nachschauen, ich war Elderly Population, also es war gemischt, es waren über 12 Monate und es waren 2 Gruppen, die alle ein hohes Risiko hatten, also ein Risiko hatten, die waren Prädiabetiker, das heißt, die waren in der Vorstufe zu Diabetes Typ 2 und hatten ein Risiko, das in Bälde zu entwickeln. Und man hat 2 Gruppen gemacht und beiden Gruppen hat man erklärt, wie eine Ernährung geht, die das verhindern soll. Und der Hälfte dieser Menschen hat man zusätzlich 2 Dosen Sardinen pro Woche gegeben. Eine Dose hat 100 Gramm, die Sardinen waren ein Olivenöl. Und dazu haben sie ein kleines Kochbuch gekriegt für Rezepte, damit sie nicht fad wird, weil die sind nicht so hart im Nehmen wie der Herr Neutz. Und das hat man 12 Monate gemacht. Und nach den 12 Monaten hatten alle in beiden Gruppen das Risiko reduziert. Und jetzt ist es so, in der Gruppe, die nur die Ernährung hatte, waren davor 27% Hochrisiko für Diabetes und danach waren es 22%. Also eine Senkung und es hat was gebracht. Und in der Gruppe, die Sardinen gekriegt haben, waren vorher 37%. Also die hatten eh ein viel höheres Risiko und danach waren es 8%. Also die zusätzlich zu den anderen Empfehlungen, 2 Dosen Sardinen pro Woche zu essen, haben großartige Ergebnisse gebracht. Und also ihr HDL war höher, ihr HOMA-IR, also das Insulin, war niedriger. Adenopektin, das ist das Hormon, das anzeigt, dass entzündungssenkend ist, ja, dass Entzündung gesenkt wird im Körper, das war erhöht. Der Blutdruck war niedriger, die Triglyceride war niedriger. Also sehr viele Sachen waren da sehr positiv. Und deswegen, Sardinen sind großartige Nahrungsmittel. Sie haben denen übrigens auch gesagt, sie sollen die im Ganzen essen, also auch mit den Gräten, weil sie wollten auch das Kalzium, das drin ist, das Vitamin D. Und das sind tolle Lebensmittel und vor allem als Ergänzung zu der Nahrung dazu. Wir wiederholen es ja eh schon seit Jahrzehnten, 1-2 Mal die Woche fetten Fisch. Da bist du mit einer Dose Sardinen, ist einmal Fisch abgedeckt. Ihr könnt auch Makrelen nehmen, wird sicher das Gleiche rauskommen. Die Sardinen haben deswegen den Vorteil, sind relativ fett, aber sie sind sehr niedrig in der Nahrungskette. Und dadurch, dass sie niedrig in der Nahrungskette sind und sich vom Plankton ernähren, speichern sie im Laufe ihres Lebens, ihres kurzen Lebens, nicht so viele Schwermetalle. Wenn dann diese kleinen Fische von größeren gegessen werden und von größeren, bis wir dann beim Thunfisch sind, der frisst viele kleine Fische, die alle diese Schwermetalle angereichert haben, dann sind wir eben beim Thunfisch bei einer recht hohen Belastung mit Schwermetallen. Und deswegen ist Thunfisch nicht geeignet und je kleiner der Fisch ist und je niedriger in der Nahrungskette, umso besser. Und da sind die Sardinen eben ganz top. Deswegen, also ich kann es total empfehlen, Sardinen mehr zu essen und 1-2 Mal die Woche in euer Leben einzubauen. Wenn du hart mit dir sein willst, aus irgendeinem Grund, dann mach mal 2-3 Tage Sardinenfasten. Das Hauptproblem, das ich sehe, dass du deinen Kalorienbedarf damit nicht decken wirst. Ja? Weil es sehr schwierig ist, das gleiche Ding 10-mal am Tag zu essen. Das heißt, du isst weniger und wirst du wahrscheinlich deutlich weniger essen, weil du deutlich früher satt bist. Und dadurch bist du dann in der Crash-Diät-Situation. Und dann haben wir die gleichen Nachteile wie vorher. Und natürlich senkst du den Blutzucker. Der hat dann gesagt, ja, sein Blutzucker ist gesunken. Ja, nun, nah ist er gesunken. Du hast ja keine Kohlenhydrate gegessen. Soll der Blutzucker herkommen? Also von all den Fastenkuren ist wahrscheinlich Sardinenfasten das am wenigsten Schlechte. Aber ich habe noch immer keinen guten Grund gefunden, warum ich 1000 Dosen Sardinen essen sollte. Aber 1-2 Mal die Woche zusätzlich Sardinen ist eine großartige Idee. Ah ja, ich habe noch eine Frage und zwar, die ist von der Emma. Was sagst du zu Essen, das den Körper von innen reinigt? Sollte anscheinend besser helfen als alle Cremen vom Hautarzt, wenn man Akne hat, was bei mir der Fall ist. So, die Frage habe ich extra dazu genommen, weil man sieht die Verunsicherung. Und für mich ist die Frage, was meint sie mit reinigen? Für mich ist es mit reinigen Haut reinigen oder meint sie mit, ich habe danach klarere Haut? Da bin ich nicht ganz sicher. Was die Frage ist, ich versuche so ein bisschen beides zu beantworten. Ja, es kann natürlich sein, dass ihr irgendwas im Internet falsch verstanden habt, aber meistens werden die Dinge, die euch da versprochen werden, auch bei diesen Kuren zum Beispiel, eben sehr vereinfacht dargestellt und ein bisschen verkürzt. Und dann ist halt Marketing dabei und die wollen nicht was verkaufen. Und da werden oft Versprechungen gemacht, die einfach nicht haltbar sind. Ernährung kann total viel und die kann auch extrem viel Gutes für die Haut tun, weil unsere Haut besteht aus dem, was wir essen und deswegen kann sie nur so gut sein, wie unsere Ernährung ist. Wo wir hier sind, wie gesagt, besser als alle Creme vom Hautarzt. Ich bin keine Ärztin und hier geht es um die Behandlung von irgendwas, ja, von Akne, die offensichtlich behandlungswürdig ist. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen und auch, ob die Ernährung dir helfen kann, kann nur deine Ärztin entscheiden. Weil die hat den Überblick, wo deine Ursachen sind und was da eine Rolle spielt. Und irgendein Marketing-Typ aus dem Internet mit all seinen leeren Versprechungen kann das gar nicht beurteilen, weil wenn das behandlungswürdig ist, dann gehört es auch in die Hände von Profis. Für mich ist immer die Frage, wo kommt die Akne her? Kann ich nicht beurteilen, bin keine Hautärztin. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Ernährung helfen kann. Sie reinigt nichts. Also sie reinigt nicht wie deine Haut. Ob sie hilft, deine Haut besser zu machen, kann sie auf jeden Fall eine kleine Unterstützung sein. Sicher abhängig von der Ursache, wo das bei dir herkommt. Ja? Wir wissen, dass die Ernährung helfen kann, die Hautbarriere zu stärken. Oder wir haben gerade in den letzten Folgen ging es darum, Entzündung zu senken. Und ich habe keine Ahnung von Akne, aber wenn ich mir das so anschaue, schaut das entzündlich aus. Das heißt, Entzündung im Körper systemisch zu reduzieren, hilft dann auch, dass diese Entzündung nicht so extrem ist. Ja? Es kann also ein Beitrag sein zum Hautbild. Es ist auch so, dass der Darm sehr eng mit der Haut zusammenhängt. Man redet von der Gut-Skin. Connection, also Axis. Wir wissen, dass unser Mikrobiom damit viel zu tun hat. Also die Verdauung zu verbessern, das Mikrobiom zu füttern, ist auf jeden Fall, schaden tut es nicht. Ob das jetzt schlussendlich dabei hilft, deine Haut komplett zu reinigen, zu klären, keine Ahnung. Das ist eine Frage für einen Hautarzt oder Hautärzte. Manche Sachen sind, soviel ich weiß, überholt. Also diese Schokolade macht Akne, soll ein Blödsinn sein. Die groben Richtlinien für, ich will meine Haut unterstützen. Ja, nicht, wir behandeln keine Krankheiten, wir tun nichts. Das ist nur so, was ist eine gute Ernährung, um mal eine Basis für die gesunde Haut zu machen, sodass wir die unterstützen, wäre einmal den Blutzucker zu stabilisieren. Das heißt, nicht diese großen Auf- und Abschwankungen zu haben. Das ist das, was wir machen im Schritt 1 von Fastformel 3S. Das ist Heißhunger verhindern und dann die Sättigung normalisieren. Aber vor allem der erste Schritt, da geht es darum, machst du mit der Fastformel und mit der, wie du die Mahlzeiten über den Tag verteilst. Dann mehr Omega-3. Omega-3 ist entzündungssenkend, vor allem das tierische. Wir haben ja gerade über die Sardinen geredet, deswegen mehr Sardinen, aber mehr fetten Fisch. Mehr Ballaststoffe, weil die dem Mikrobiom helfen und das ist systemisch entzündungssenkend. Deswegen mehr Ballaststoffe in allen Formen, gibt es Folgen dazu. Und dann habe ich noch, weil ich weiß, da gibt es immer diese Fragen, ja, aber Milch macht doch Akne und das macht Akne und jedes macht Akne. Wie gesagt, die Ursachen von Akne, das ist eine Frage an einen Arzt oder eine Ärztin. Aber ich habe mir eine Studie gefunden, da ging es darum, dass Menschen mit schwerer, behandlungspflichtiger oder behandlungswürdiger Akne als Teenager auch Akne hatten und mehr Milch konsumiert haben als die anderen. Und da war jetzt die Frage, woher kommt es? Dann haben sie es versucht, ist es die Fettmilch, ist es die fettarme Milch, woher kommt es? Und dann haben sie nicht so wirklich rausgefunden, ich sage eher lustiger, die Fettarme, aber hat größere Probleme gemacht. Und die Theorie, die Hypothese dieser WissenschaftlerInnen war, dass sie sagen, vielleicht kommt es aus einem hormonellen Signal von der Milch. Und jetzt hat natürlich die Milch an sich irgendwelche hormonellen Signale, aber man muss dazu sagen, diese Untersuchung, diese Studie wurde in Amerika gemacht. Und in Amerika kriegen Kühe Östrogene. Und das heißt, das ist eine ganz andere hormonelle Belastung, nämlich echte hormonelle Belastung von Milchprodukten, die wir einfach in Europa nicht haben. Und deswegen sind es so, dass ich solche Studien dann einfach ignoriere. Weil ich sage, das hat für mein europäisches Leben und meine europäischen TeilnehmerInnen keine Bewandtnis, was die Amerikaner mit ihrer Milch aufführen. Und das ist ganz oft so, auch um den Bogen ein bisschen zu spannen, zu der Sache mit der Kur. Wir hören oft im Internet schlecht übersetzte Behauptungen aus dem Englischen. Und das ist oft, auch die sind schon oft verkürzt, aber eben, wenn die sagen, ja, dass alle Joghurt sind tot und brauchen lebendiges Joghurt oder braucht Probiotika, deswegen kaufen wir eine Tablette. Ja, das stimmt in Amerika, da sind die tot, weil die wurden danach pasteurisiert, aber nicht bei uns. Und deswegen sehr viel von diesen Sachen muss man hinterfragen oder ignorieren, weil das einfach für uns nicht zutrifft. Okay, wir haben noch eine letzte Sache und zwar, da war mein Gedanke, dass es irgendwie zu Kur dazu passt, stimmt nicht wirklich trotzdem. Die Annika hat gefragt, soll ich lieber ganz normalen gemahlenen Kaffee trinken oder lieber einen Mushroom Coffee? Wir sind schon wieder bei Dingen, die uns das Internet verkauft. Also ein Mushroom Coffee, es gibt Pilze, so Reishi, Löwenmähne, heißt also Lion's Mane, Chaga, Cordyceps. Das sind so Pilze, das sind Adaptogene, die können denen helfen, Fokus, Stress zu managen, zu regulieren. Und zu diesen Pilzen gibt es auch immer Studien und die Studien zeigen die positive Wirkung und das hat auch Hand und Fuß. Aber ein paar Dinge dazu. Erstens. In den Studien werden meistens viel höhere Dosen verwendet und vor allem standardisierte Dosen als das, was in diesem Kaffeeersatzpulver drin ist. Genau, wer das nicht kennt, ist dann so ein Kaffeeersatzpulver. Manchmal ist Kaffee dabei, manchmal ist kein Kaffee dabei und weil diese Sachen halt so ein bisschen bitter sind, die rührt man mit heißem Wasser an und das trinkt man wie einen Kaffee, aber eben statt Kaffee. Genau, und diese Studien arbeiten aber nicht mit dem Kaffee, sondern mit halt standardisierten, viel, viel höheren Dosen, oft das Zehnfache. Und die Studien sind recht kurz, 4 bis 12 Wochen. Und da haben wir jetzt das, wo ich schon wieder meine Ausbildung hinter dem Ofen hervorziehen muss. Ich werde nie vergessen, im ersten Jahr, da haben die uns echt eingetrichtert und gesagt, erstens mal, alles, was eine Wirkung hat, hat eine Nebenwirkung. Das ist so. Ja, immer. Es gibt keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und wenn du jetzt etwas isst, also auch können wir mehr Kaffee trinken, ja? Das hat eine Wirkung, es macht uns wacher, es macht uns vielleicht zittriger. Aber wenn wir das über längere Zeit nehmen, dann reagiert der Körper auf diese immerwährende Kaffeesache. Und dann gibt es entweder eine Gegenreaktion oder eine Gewöhnungsreaktion, aber es gibt Nebenwirkungen. Und beim Kaffee ist eine Gewöhnung da, das heißt, der wirkt nicht mehr so wachmachend, wenn du ihn gewöhnt bist, weil die Rezeptoren und so. Genau. Also erstens, alles, was eine Wirkung hat, hat eine Nebenwirkung. Und das andere ist, der Unterschied zwischen Stoffen, die quasi unter Anführungszeichen von Natur aus im Körper vorkommen und komplexeren Lebensmitteln. Also ich sage jetzt mal Vitamin C, Magnesium, Zink. Das sind Dinge, die kommen immer im Körper vor. Das heißt, da gibt es jetzt keine Gewöhnung. Es gibt keine Vitamin C, Magnesium-Gewöhnung. Irgendwann wirkt Magnesium nicht mehr. Nein, wir haben einen Bedarf und der ist immer da und den brauchen wir jeden Tag. Ja, also jeden Tag ist mal dahingestellt, aber wir brauchen das ständig. Und es kommt immer im Körper vor. Und das Zitat, das ich nie vergessen werde, hat mein Professor damals gesagt, sagt er, schauen Sie, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie einen Zinkmangel haben. Aber Sie haben sicher keinen Salbeimangel. Und mit Salbei meint er nur, das ist, Salbei hat eine Wirkung. Und Salbei ist ein sehr komplexes Ding. Da ist ja nicht nur ein Stoff drinnen, der irgendwie wirkt, sondern es sind ja viele Stoffe drinnen. Und dieser Komplex an diesem pharmakologischen Wirkstoff, der wirkt in unserem Körper. Weil wenn er nicht wirkt, wird man ja gar nicht, warum nimmt man dann? Deswegen, er wirkt, aber wenn du das über lange Zeit ständig und immer machst, dann kann es sein, dass du eine Gegenreaktion kriegst, eine Gewöhnung kriegst, eine Abhängigkeit, was immer, aber eben Nebenwirkungen. Was mich zurückbringt zu unseren lustigen Pilzen, da gibt's viel Gutes zu sagen, aber ich habe keine Langzeitdaten gefunden. Es gibt nichts, was passiert, wenn wir diese Pilze jetzt nicht hin und wieder kurweise essen oder trinken, sondern das jetzt unser Hauptmorgengetränk ist, die nächsten 3 bis 5 Jahre. Und es gibt für irgendwas, für einen von diesen Pilzen gab es mal einen Fall und da gab es Lebervergiftung, also Lebertoxizität nach langfristiger Einnahme von recht hohen Dosen. Kann sein, dass es Zufall war. Vielleicht war das auch nicht ganz rein, die Probe. Was weiß man? Wir haben einfach keine Daten. Wir wissen es nicht. Und dann tue ich mir immer schwer zu sagen, ja, kein Problem, mach das halt die nächsten 10 Jahre, wird schon passen. Im Gegensatz zum Kaffee, der ist extrem gut untersucht. Das ist die am meisten konsumierte psychoaktive Droge auf dem Planeten. Das wird von irrsinnig vielen Menschen täglich konsumiert. Wir wissen, es gibt Gewöhnungen, es gibt Entzugserscheinungen, so ein bisschen eine Abhängigkeit kann sich entwickeln, aber hat auch viele positive Effekte, ja, von nicht nur Fokus, aber gegen Alzheimer und Diabetes soll es beschützen und so. Aber wir wissen, kein langfristiger Leberschaden, wenn du das jetzt täglich die nächsten 10 Jahre machst. Und deswegen, ich habe die auch schon daheim und ausprobiert, ich finde die auch toll und ich finde alle solche Sachen gut, mach's mal kurz, mach's mal deine Kur, probier es aus und dann wechsel wieder. Ja, ich würde auch nicht Salbei jeden Tag empfehlen für den Rest deines Lebens. Beim Kaffee sind wir uns recht sicher, beim Salbei weiß ich es nicht und bei den Pilzen wissen wir es ganz sicher nicht, was passiert, wenn du es jahrelang nimmst. Und das wäre so mein Ansatz dazu, also trink weiter Kaffee. Okay, wir haben aber noch die Regalfrage der Superfood der Woche, die Melanie, schon wieder eine Melanie, will wissen, was ist mit der Blausäure beim gemahlenen oder geschroteten Leinsamen? Ich habe gelesen, dass man gemahlenen Leinsamen erhitzen soll wegen der Blausäure. Müsste ich mein Müsli dann richtig aufkochen, wenn ich gemahlenen Leinsamen reintue? Ich bin als Kind viel geritten und ich kann mich erinnern, das waren so früher, wenn man gesagt hat, wenn man Pferden Leinsamen gibt und es macht so ein schönes glänzendes Fell, dann muss man das mindestens, glaube ich, 20 Minuten kochen und rühren, damit eben, weil die Menge, die ein Pferd zu sich nimmt, sonst zu viel Blausäure, also ein Gift enthalten würde. Und das hatte ich noch immer so in meinem Kopf, aber das machen wir ja grundsätzlich nicht. Und jetzt ist es so, wenn ihr Leinsamen schon mal eingeweicht habt, dann wisst ihr, entsteht so eine Gelschicht rundherum, es wird so schleimig. Diese Gelschicht ist ein Ballaststoff und das ist sehr gesund für uns und das ist super. Aber wenn ihr ganz genau schauen würdet, wenn ihr ganze Leinsamen esst und ihr würdet sie schauen, wenn sie wieder rauskommen, werdet ihr feststellen, dass ihr die nicht gut zerkaut, weil eben dieses schleimige Ding, wenn es in den Mund kommt, oft sehr schwierig zu zerkauen ist und dann flutscht es als Ganzes durch. Und das ist eben auch das Problem, wir kommen nicht an die guten Omega-3-Fettsäuren, die da drin ist, oder das Eiweiß. Aber die gute Nachricht ist, wir kommen auch nicht an die Blausäure. Das heißt, man sagt, der ganze Leinsamen ist es ziemlich wurscht, aber du hast auch nicht so viel vom Leinsamen, in Wahrheit. Also da rutscht er durch. Wenn wir ihn also aufwerten wollen und wir wollen mehr davon haben, dann müssten wir ihn schroten. Und das stimmt jetzt. Dann, wenn wir ihn essen, kommen wir ins Innere, wir kommen ans wertvolle Innere, aber eben auch an verkürzt ausgedrückt die Blausäure, da sind Stoffe drin, die umgewandelt werden, das ist giftig für uns. Und die große Frage ist, wie viel kann ich davon essen und wo ist das Risiko? Das Risiko ist beim normalen Verzehr, wenn du nicht eben wie ein Pferd bist und ein Kilo davon isst, praktisch nicht vorhanden für Erwachsene. Und zwar sind die Mengen bei 30 Gramm pro Mahlzeit. 30 Gramm sind 2 bis 3, je nachdem wie du misst, Esslöffel, geschroteter Leinsamen. Auch bei dieser Menge ist für Erwachsene gesunde Erwachsene und Kinder, also Jugendliche ab 13 Jahren, ein Risiko ausgeschlossen. Bei Kindern unter 13 Jahren kann es quasi auch bei unter 20 Gramm am Tag nicht ausgeschlossen werden, sagt die AGES. Das heißt, ess es nicht jeden Tag und die ganze Zeit, beziehungsweise, Achtung, die hat gesagt, ja, muss ich das kochen? Und das stimmt eben, man kann es erhitzen und dann wird es abgebaut, weil die sehr flüchtig sind. Und was ich jetzt gefunden habe, ist, dass es schon ab 26 Grad, also das ist lauwarm, die Stoffe, die zur Blausäure umgewandelt werden, sich dann verabschieden. Das heißt, wenn du geschrotete Leinsamen verwenden möchtest, würde ich es persönlich so machen, also erstens mal, wenn du ein erwachsener Mensch bist und keine Kinder im Haushalt hast, die das täglich essen, würde ich es wahrscheinlich ignorieren. Sonst kannst du es einfach mit kochendem Wasser übergießen und quellen lassen. In den Studien werden sie immer 20 Minuten gekocht. Aber wie gesagt, die Literatur sagt, ab 26 Grad verdschüsst sich das. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Also du könntest es auch kurz aufkochen. Und wie ich es machen würde, ist, dass ich mich einmal in der Woche oder ja so ungefähr hinstelle und eine größere Menge schrote. Immer bitte sofort verwenden, das Zeug wird sofort ranzig. Dann in Wasser einweiche und koche und dieses Gel landet im Kühlschrank und davon nehme ich mir die nächsten paar Tage was raus. Nicht zu lange warten, weil dann wieder die Omega-3s ranzig werden und so. So würde ich es machen, wenn du eine erwachsene Frau bist, die das nicht absolut täglich dreimal am Tag oder mehr als 30 Gramm zu jeder Mahlzeit isst, kannst du es eigentlich ignorieren. Bei Kindern ist es sicher eine gute Idee, aber die Blausäure abzubauen vorher ist jetzt wahrscheinlich, schadet auch nicht. Also es schadet nicht, sie zu essen als Erwachsene, aber sicher hilfreich, wenn man sie abbaut. Und Leinsamen, wie alle Samen einzuweichen, ist meistens besser für die Ballaststoffe, die Verfügbarkeit der Nährstoffe, die drinnen sind, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Okay, das war quasi die Folgefrage zu der Chia-Frage vom letzten Mal. Wer die verpasst hat, schaut sich's an oder hört euch das an, weil da war, glaube ich, vielleicht viel Neues für euch dabei, wie man mit Chia umzugehen hat. Ich freue mich, wenn ihr mir wieder Fragen schickt an podcast@fausthommel.com oder kommentiert auf Spotify oder auf YouTube. Dann schaue ich mir das an und nehme es auf die Liste. Und die Liste, die habe ich nicht alleine, sondern dadurch immer wieder ergänzen auf einer Fragenliste. Und ihr dürft dafür abstimmen, aber nur, wenn ihr für den Newsletter angemeldet seid. Da kommt einmal die Woche, also Freitag, Samstag, kommt ein Newsletter mit Links zu Artikeln und Tipps kostenlos von mir. Und dann am Sonntag oder Montag kriegt ihr dann eine E-Mail als Erinnerung, dass die neue Folge online ist. Und in dieser E-Mail ist der Link, wo ihr mitbestimmen könnt, was die nächsten Folgen sein werden, weil von dieser Liste suche ich es mir dann aus. Außer ich habe gerade Lust auf was anderes, dann rede ich über das, was ich will. Aber meistens ist es von eurer Liste. Also, ich freue mich, wenn ihr das macht. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank dafür, dass du so lange zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Baba.